ARD Sounds.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmit und heute haben wir ein Buch, das sich aus vielen Begegnungen und persönlichen Geschichten speist. Geschrieben hat es Nikita Afanasyev, 1982 in der damaligen UdSSR geboren. 1993 ist er nach Deutschland gekommen mit seinen Eltern und 30 Jahre später beginnt ein Krieg, der bis heute anhält. Und das, was einst fiel, wird wieder hochgezogen. Er sagt, ein eiserner Vorhang. Nikita Afanasyev ist mittlerweile Journalist und Autor und versucht zu verstehen, was da passiert, auch weil er persönliche Beziehungen natürlich nach wie vor hat, auf beide Seiten der neuen alten Grenzen. Familie und Freunde auf beiden Seiten des neuen eisernen Vorhangs, der Europa wieder in zwei Teile teilt, positionieren sich auch in seinen Erzählungen. Aber statt Austausch dominiert eigentlich Kriegsangst und vielerorts hat sich Ernüchterung, Hass und Ratlosigkeit breit gemacht. Die Reisen führen ihn in Länder, die sich am Westen orientieren und jene, in denen noch um den Verlauf der neuen Trennlinie gerungen wird, kann man sagen, und auch nach Russland in Zeiten des Krieges. Was kann er uns von den Menschen hier und dort erzählen? Fragen wir ihn, zugeschaltet aus Berlin, Autor und Journalist Nikita Afanasyev. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Die aktuelle Lage, Herr Afanasyev, ist, dass wir die Meldungen haben, 500 Drohnen, so meldet Moskau aktuell, seien in der Nacht abgefangen worden. Sie kamen aus der Ukraine bis nach Moskau und zuvor stand ein massiver Angriff auf die Ukraine, auf Kiew, mit vielen Toten wieder, auch zivile Opfer. Und diese Nachrichten, die ja fast täglich kommen, dann kundgetan werden, hören Sie da noch hin?
Ich höre noch hin, aber dieser extreme Nachrichtenkonsum, den ich auch, wie wahrscheinlich so viele, hatte nach dem 24. Februar 22, den habe ich zurückgefahren, weil man ja irgendwann schon sonst auch wahnsinnig wird. Allerdings, gerade was Sie jetzt erwähnt haben, da habe ich natürlich nochmal hingehört, weil ja vorher eine kurze Waffenruhe geherrscht hat und um den 9. Mai, dem in Russland so doll gefeierten Tag des Sieges. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass Russland quasi sofort nach dem Ende dieser Waffenruhe wieder mit einem massiven Angriff, auch mit vielen zivilen Opfern, zu einem massiven Angriff angesetzt hat. Ja, das macht einen dann doch immer wieder noch ein bisschen fertig, weil man doch irgendwelche Hoffnungen hat, dass es vielleicht in die andere Richtung geht. Tut es bis jetzt aber nicht.
Hm. Diskutieren Sie denn dann noch über das, was, ich sag jetzt mal, nicht jeden Tag, aber dann vielleicht jede Woche oder in den Monaten passiert, an Kriegshandlungen, an Entwicklung? Ist das für Sie ein Thema, was Sie vielleicht auch im persönlichen Umfeld noch diskutieren? Oder ist das so ein bisschen, wie Ihr Buch das ja auch suggeriert, es gibt halt jetzt einfach diesen Zustand und wir haben einen neuen eisernen Vorhang und da passieren eben Dinge.
Ich diskutiere, glaube ich, mehr die politische Lage, sowohl in Russland als auch im Westen. Die Kriegshandlungen, muss man sagen, nicht so detailliert. Also ich telefoniere auch schon hin und wieder noch mit Verwandten in Russland, die nicht nur auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs stehen, sondern auch ideologisch auf der anderen Seite, die sich entschieden haben, eben Putin und die russische Regierung zu unterstützen. Und da sind wir aber auch irgendwann nach einer gewissen Zeit dahin gekommen, dass wir jetzt nicht mehr die Kampfhandlungen besprechen, weil man ansonsten nicht mehr miteinander sprechen könnte, muss man auch sagen, wenn man da verschiedene Ansichten hat. Man diskutiert schon das große Ganze, aber ja, jetzt irgendein Vorrücken der russischen Streitkräfte beispielsweise irgendwo im Donbass, wenn man da hinkommen würde, dann wäre, glaube ich, das Gespräch schnell vorbei.
Worauf haben Sie sich denn dann einigen können, dass Sie trotzdem noch in Kontakt bleiben?
Wir haben uns darauf einigen können, dass wir in Kontakt bleiben. Ich glaube auch deswegen, weil meine Verwandten doch glücklicherweise immerhin zu den, ich würde sagen auch zu der Mehrheit der Russen gehören, die zwar leider sagen, dieser Krieg ist nötig, die aber jetzt nicht den Krieg feiern. Also die sagen auch, es wäre besser, es gäbe diesen Krieg nicht. Sie finden die zivilen Opfer, sie bedauern die extrem und sie gehören nicht zu diesen, ich würde sagen, Minderheit in Russland der sogenannten Hurra-Patrioten, die quasi jeden Bombeneinschlag feiern. Ich glaube, mit solchen Menschen auf Dauer Kontakt zu haben, würde einem emotional echt schwer fallen, die es feiern, wenn irgendein Wohnhaus in Kiew getroffen wird. Das tun meine Verwandten keinesfalls. Aber klar, wenn die dann sagen, ja leider ist es alles nötig, weil der Westen uns zu diesem Krieg getrieben hat, dann ist klar, dass es ein Punkt ist, den habe ich da den oft genug meine Ansicht dazu erklärt, dass ich das komplett anders sehe. Und ja, da hat man sich dann irgendwann darauf verständigt, ja agree to disagree. So bitter es klingt.
Dieser eiserne Vorhang, über den Sie schreiben, wo haben Sie ihn denn dann ganz besonders erlebt, als ganz besonders undurchlässig? Eher in Russland oder auch außerhalb Russlands?
Ich habe ihn wahrscheinlich tatsächlich am undurchlässigsten erlebt in den Köpfen einiger Menschen. Also es ist so blöd es klingt, oder so absurd es klingt, weil noch ist es ja so, dass man durchaus zwischen Russland und dem Westen hin und her reisen kann. Zwar erschwert, nicht per Direktflug, aber man kann. Aber wenn beispielsweise ein ehemals sehr guter Freund von mir, mit dem ich in Berlin sehr viel zu tun hatte, der mittlerweile ein russischer Medienmacher geworden ist, der ständig im Staatsfernsehen auftritt, wenn ich mit ihm mich in Berlin treffe und das ist im Buch beschrieben und darüber sprechen will, ob er nicht doch einige Sachen vielleicht ein bisschen überdenken will von dem, was er sagt, und er sagt, dass der Westen sozusagen total dem Untergang geweiht sei, und der mit mir anfängt, dann über die nukleare Gefahr zu reden und eigentlich darüber, dass wir alle in einem Nuklearkrieg sterben werden, dann sehe ich den eisernen Vorhang, wie er quasi einfach durch Köpfe geht. Und da ist er, glaube ich, am stärksten. Und das unterscheidet ihn wahrscheinlich auch von dem früheren eisernen Vorhang, der ja noch viel stärker durch eine wirklich de facto Undurchlässigkeit von Grenzen funktioniert hat, die nur ja ganz wenigen sozusagen überhaupt offen standen, sie zu passieren, gerade aus dem Osten in den Westen. Und ja, der heutige eiserne Vorhang ist komplexer.
Sie schreiben von der neuen Trennlinie zwischen Ost und West, an der Sie entlang gereist sind, von, man kann sagen, ganz im Süden bis ganz im Norden, und haben dort ganz viele Menschen getroffen. Wie haben Sie diese Menschen gefunden? Sind Sie da speziell suchen gegangen oder sind Sie einfach mal hingefahren? Ob das nun in Georgien oder auch in Norwegen war oder dazwischen, und man trifft sie sowieso?
Ich habe mich tatsächlich als erstes einmal an den Menschen orientiert, die ich kenne. Das ist jetzt nicht an jedem sozusagen Abschnitt des neuen eisernen Vorhangs der Fall, aber an vielen. Beispielsweise habe ich mich oft daran orientiert an Menschen, die aus Russland irgendwann geflohen sind, weil sie es unter Putin nicht mehr ausgehalten haben. Da sind beispielsweise sehr viele Aktivisten dabei, die ich aus Russland noch kannte von meinen langjährigen Besuchen, die nach Georgien gegangen sind. Und zum Beispiel in Georgien habe ich mich sehr viel an ihnen orientiert. Die haben da eine Kommune aufgemacht, wo sie versuchen, übers Internet sozusagen Antikriegsaktivismus zu betreiben. Beispielsweise betreiben sie einen Telegram-Kanal, auf dem sie jungen Russen erklären, wie sie den Kriegsdienst verweigern, wie sie möglichst effektiv sich vor der Armee drücken. Und das finde ich eine sehr gute Sache, weil ich glaube, jeder Soldat, der nicht zum Soldat wird, der nicht irgendwo steht, schießt und kämpft, ist definitiv eine gute Sache. Das heißt, die betreiben da wichtige Aktivitäten. Und dann bin ich zunächst mal zu denen gereist. Das hat natürlich auch für mich den Vorteil, das sind Menschen, die ich schon gut kenne. Und mit denen kann ich natürlich leichter, tiefer ins Gespräch kommen. Und an anderen Abschnitten des neuen eisernen Vorhangs, um jetzt ein Beispiel zu geben, in Polen, an der Grenze zwischen Polen und Belarus, da kannte ich jetzt niemanden persönlich, da bin ich tatsächlich einfach hingefahren, weil ich gehört habe, dass nachdem Polen einen neuen Grenzzaun errichtet hat, da ganz viele Geflüchtete, die aus dem Osten in den Westen versuchen zu kommen, ums Leben kommen. Und da habe ich Aktivisten kontaktiert, die auf polnischer Seite versuchen, eben diesen Geflüchteten zu helfen, damit sie nicht mitten in Europa, gar nicht so weit von Berlin entfernt, Menschen teilweise in Sümpfen wirklich verhungern oder in Sümpfen stecken bleiben und dann nicht mehr rauskommen und entkräftet zusammenbrechen. Und das passiert ja alles. Sogar noch aktuell, das ist dann etwas schwächer geworden, aber da sind Geschichten, die unfassbar hart sind und die wirklich teilweise, man kann eine Tagesreise von Berlin entfernt passieren. Wenn man morgens mit dem Auto losfährt, wäre man abends an diesem Zaun.
Zwei Stationen im Buch und auf der Reise von Nikita Afanasyev. Mein eiserner Vorhang. Das ist sein Buch. Der Titel: Eine persönliche Spurensuche entlang der neuen Trennlinie zwischen Ost und West. Herr Afanasyev, Sie haben gleich zu Beginn in Ihrem Buch geschrieben, Sie seien ein Panzerbauersohn. Erklären Sie doch mal ganz kurz Ihren familiären Hintergrund.
Ja, ich bin in Tschelabinsk zur Welt gekommen, 1982. Das ist eine Industriestadt am Ural, dort, wo quasi nach landläufiger Definition Sibirien beginnt und Asien, also genau an der Schwelle. Und mein Vater hat die meiste Zeit dort bei einem staatlichen Panzerbauer gearbeitet. Und ja, auch als Ingenieur hat auch diverse Patente dort gehabt, also jetzt auch keine ganz kleine Rolle dort gespielt. Und er hat dann in den 80ern allerdings schon, als es dann möglich wurde, Stichwort Glasnost und Perestroika, dann diesen staatlichen Panzerbaubetrieb verlassen und ist zu Medizingeräten gewechselt. Also eine aus seiner Sicht, auch aus meiner, ungleich nützlicheren Sache. Nichtsdestotrotz hat das dazu geführt, dass mein Vater beispielsweise ja überhaupt nicht ins Ausland reisen durfte, als Träger staatlicher Geheimnisse. Und ja, wenn die Sowjetunion in ihrer ja noch bis Mitte der 80er existierenden Form erhalten geblieben wäre, dann wäre es gut möglich gewesen, dass ich das gleiche Schicksal hätte erleben können.
Wie er. 1993 sind Sie dann aber doch nach Deutschland gekommen, auch mit Ihren Eltern. Sie schreiben ja relativ offen auch über den Sinneswandel Ihres Vaters vor allen Dingen, die Rolle, die er für Sie ja auch gespielt hat. Deswegen habe ich das mit diesem Panzerbauersohn, man ist ja davon doch beeinflusst, nochmal erwähnt. Inwiefern hat sich das verändert seit 2022, seitdem Putins Truppen die Ukraine angegriffen haben?
Ja, also mein Vater hatte einen sozusagen komplizierten Weg durchgemacht. Zu Sowjetzeiten war er eigentlich eher kritisch der Sowjetmacht gegenüber immer eingestellt. So bin ich in dem Bewusstsein aufgewachsen. Und als wir dann aber in Deutschland waren, mit den zunehmenden Jahren, in denen er sich auch nur sehr schlecht leider integriert hat, in Deutschland auch schlecht die Sprache gelernt nur und so weiter, da ist er eigentlich immer mehr auf die russische Regierungslinie umgeschwenkt und hat dann irgendwann diese russische Politik der Stärke verteidigt, hat das Staatsfernsehen geschaut. Und ich hab mit ihm sehr viele Konflikte deswegen gehabt. Und glücklicherweise aus meiner Sicht hat er, als Russland dann zum Großangriff übergegangen ist, 2022, hat er die Seiten gewechselt, hat gesagt, dass er erkannt hat, dass er falsch lag und dass er ja sowohl Putin als auch die russische Regierung jetzt sehr stark ablehnt und diesen Krieg sehr stark ablehnt. Und da bin ich natürlich sehr froh, weil ich auch gemerkt habe, dass ich, glaube ich, kaum mit ihm weiter normalen Kontakt hätte haben können, wenn er mir jetzt nach 2022 noch etwas vom gerechten Kampf Russlands um die Ukraine erzählt hätte. Ich glaube, da, ja, irgendwo sozusagen hat jeder Mensch ja seine persönlichen Grenzen. Ich glaube, da wäre meine gewesen.
Politik der Stärke, Sie haben es gerade erwähnt, durchaus ja ein Weltbild auch damit verbunden. Eine Frage unseres Hörers Martin Rees in dem Zusammenhang. Nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums sprach der amerikanische Präsident Obama einmal von einer Regionalmacht Russland. Wie traf diese Aussage die Bürgerinnen und Bürger dieser Ex-UdSSR-Staaten? Und das führt, glaube ich, auch so ein klein bisschen Politik der Stärke, Heimatliebe, Sowjetpatriotismus, Fragezeichen.
Also diese Aussage, ich habe sie auch sozusagen noch im Kopf, gehört natürlich für die Russen in eine lange Reihe quasi der Erniedrigung durch den Westen. Also das Gefühl, dass man zu schlecht wegkommt, dass man nicht die gerechte Rolle einnimmt, die man meint einnehmen zu müssen im Weltgeschehen, das ist bei den Russen schon sehr stark verankert. Und klar, solche Aussagen, man könnte sagen, sie sind einfach die Realität, man könnte sagen, sie sind nicht hilfreich, weil sie haben natürlich diesen Revanchismus in Russland auch begünstigt. Allerdings will ich jetzt gar nicht groß nach jetzt Gründen suchen, warum der russische Revanchismus sozusagen, wo er herstammt, weil ich glaube schon, dass man in diesem ganzen Konflikt Russland und der Westen auch diverse gegenseitige Missverständnisse und Beleidigungen sozusagen sehen und anerkennen kann. Nur ist das, was 2022 passiert ist, dieser große Überfall mit diesen mittlerweile ja in Hunderttausenden Opfern, einfach für mich so massiv, dass er über das Ganze hinweggeht. Also das ist für mich ein bisschen vergleichbar mit, wie wenn zwei Männer sich in einer Kneipe gegenseitig beleidigen. Da kann man auch sagen, der eine hat irgendwann Recht, Unrecht und so weiter. Aber wenn der eine dann rausgeht, eine Handgranate holt und sie in die Kneipe schmeißt, dann sind eigentlich alle anderen Beleidigungen vorher vielleicht auch irgendwie irrelevant geworden, aus meiner Sicht, weil diese Tat dann alles überlagert.
Alfred Hild aus Blieskastel hat eine Mail geschickt. Vielen Dank für die Frage. Er würde gerne von Ihnen wissen, wie schätzt der Autor die Gefahr ein, dass Russland nach einem möglichen Sieg über die Ukraine einen der baltischen Staaten angreifen wird, um die Abwehrbereitschaft der NATO zu testen?
Also ich glaube, dass Russland dazu absolut bereit wäre. Ich glaube, es gibt auch ja diverse Schritte, die das vorbereiten. Also indem Russland immer wieder auf eine angebliche Diskriminierung russisch sprechender Menschen im Baltikum hinweist. Es gibt Härten, muss man sagen, für die russischsprachige Bevölkerung im Baltikum, zumindest wenn man das als Härte jetzt begreift, dass sie auch die lokalen Sprachen sprechen sollen. Das ist jetzt natürlich, da könnte man lange drüber reden, aber um nicht zu sehr von der Frage wegzukommen. Ich glaube, sozusagen glücklicherweise fürs Baltikum und für den Westen aktuell ist Russland dazu momentan militärisch nicht in der Lage, weil man ja in der Ukraine sieht, dass dieser Feldzug eigentlich feststeckt, sodass ich jetzt aktuell glaube, dass das nicht passieren kann. Aber sollte sich jetzt natürlich irgendein halbgarer Frieden entwickeln, was zunächst mal gut wäre für die Menschen in der Ukraine, weil das Sterben dort endet, sehe ich schon eine Gefahr, dass es dann mit etwas zeitlicher Verzögerung im Baltikum weitergeht.
Wo wir gerade bei diesem Thema Frieden sind, möglicher Frieden, Waffenstillstand, all das, was ja eigentlich auch sehnlichst herbei gewünscht wird, in unterschiedlichster Form. Für wie wahrscheinlich halten Sie das in der nächsten Zeit, dass es wirklich zum Stillstand kommt, dieses Krieges?
Das ist leider sehr schwer einzuschätzen. Es gibt jetzt gerade einige Hinweise, auch ein geleaktes Papier aus russischen Regierungskreisen, dass sich die russische Regierung angeblich auf baldigen Frieden vorbereitet. Das ist jetzt gerade in den letzten Wochen sozusagen durch die Medien gegangen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich sehe momentan noch nicht ganz, wie sich die verschiedenen Positionen sozusagen vereinigen ließen zu einer Art Frieden. Vor allen Dingen Russland will den ganzen Donbass, will also, dass die Ukraine auch den Teil, den sie bis jetzt ja über so viele Jahre verteidigt, räumt. Die Ukraine will das auf keinen Fall. Ich sehe aktuell nicht, wie das jetzt in kürzer Zeit gelöst werden könnte, zumal die Ukraine jetzt seit einigen Wochen und Monaten wieder ein bisschen mehr das Momentum hat, sodass auch, glaube ich, auf der ukrainischen Seite jetzt die Bereitschaft, irgendwelche Territorien an Russland abzugeben, verständlicherweise gering ist.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Nikita Afanasyev und Mein eiserner Vorhang. So heißt dieses Buch, das wir heute für Sie mitdiskutieren. Sie waren, wir haben es vorhin schon angedeutet, in Georgien unterwegs. Sie haben dort Menschen getroffen, die ja praktisch den Widerstand nach außen tragen, indem sie eben Russland verlassen haben und dort versuchen, Menschen zu beraten, die ebenfalls mit Putin nichts zu tun haben wollen. Unter anderem auch sehr junge Menschen. Als Sie mit denen gesprochen haben, was ist Ihnen da klar geworden? Kämpfen die auf verlorenem Posten oder ist das eine der Möglichkeiten, eben auch diese Zeit irgendwie zu überleben?
Ich glaube nicht, dass sie auf verlorenem Posten kämpfen. Zumindest will ich das auch nicht glauben. Ich glaube, es ist wichtig, da nicht dem Fatalismus anheimzufallen und sagen, es ist eh alles hoffnungslos. Sondern wenn ich dann sozusagen junge Russen sehe, die nach Georgien gehen und ihren Aktivismus durchs Internet, durch die sozialen Netzwerke weitertreiben, dann ist es schon so ein Punkt, der mich irgendwo auch mit Hoffnung erfüllt. Weil ich schon sehe, also es gibt diese Menschen und sie sind auch in Kontakt mit jungen Russen, die den Krieg ablehnen. Und das ist auch etwas, was ich sowieso sehr stark festgestellt habe, sowohl da in Georgien als auch sogar bei meinem Besuch in Russland schon nach Kriegsbeginn. Das, was mir Hoffnung gibt, dass junge Menschen schon tendenziell deutlich kritischer diesem Krieg gegenüberstehen. Und das ist ja, zumindest kann man hoffen, dass wenn diese jungen Menschen dann älter werden, dass sie diese Position beibehalten. Und tatsächlich bei Eltern, die jetzt noch weiterhin Putin folgen und so weiter, da verliert man natürlich irgendwann den Glauben, dass die nochmal mehrheitliche Position ändern.
Nur dort vor Ort in Georgien sind diese Menschen ja auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil natürlich nicht gesamt Georgien jetzt nach Europa schreit. Auch wenn Tiflis das vielleicht tut, als Beispiel. Aber in den Ländern ist ja auch Russland aktiv und konservativ kann dort auch bedeuten, dass man auch Menschen, die aus Russland geflohen sind, weil sie eben nicht Russland treu sind, sehr kritisch gegenübersteht. Was passiert da aktuell? Was brodelt da so ein bisschen?
Also Georgien ist da sowieso, das ist gar nicht so leicht zu erklären, weil das ist tatsächlich eine sehr, sehr vielschichtige politische Auseinandersetzung, die da erfolgt. Weil einerseits gibt es in Georgien eben einen großen Widerspruch, weil offiziell strebt das Land in die EU, hat aber gleichzeitig eine Regierung jetzt, die durchaus dezidiert erstmal starke autokratische Züge hat unter dem Machthaber, dem faktischen Machthaber Iwanischwili, der die Regierungspartei lenkt, Und andererseits haben sie ja diese Regierung durchaus quasi Moskau-ähnliche Maßnahmen beschlossen, wie beispielsweise NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die sich registrieren müssen, die als ausländische Agenten diffamiert werden und so weiter. Das heißt, wir haben einerseits diesen politischen Kampf. Andererseits, was bei mir im Buch auch vorkommt, haben wir natürlich viele, gerade junge Georgier, die komplett alles Russische ablehnen. Das heißt, wir haben viele junge Russen im Land, die gegen Putin kämpfen. Wir haben viele junge Georgier, die Putin sowieso ablehnen, die aber beide Gruppen nicht miteinander sozusagen kooperieren wollen. Weil die Georgier, das kann man auch verstehen, sagen, wir wollen nicht, dass massenhaft Russen zu uns kommen in dieser schweren politischen Lage, ganz egal, wie sie politisch ticken. Also die fühlen sozusagen sich, als würden sie überrannt werden. Die bemängeln auch schlichtweg, dass zum Beispiel die Preise in Tiflis für Wohnungen und so weiter steigen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz vielschichtiges Problem. Und natürlich kann man sagen, sehr schade, dass es da nicht alle jungen Menschen, die in diesem Land sind, egal aus welchem Land, es schaffen, an einem Strang zu ziehen. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Und was die jungen Russen angeht, kann ich sagen, viele ziehen dann aus Georgien irgendwann auch weiter, weil sie dann merken, sie sind sozusagen so dermaßen nicht willkommen, selbst wenn sie auf der politisch richtigen Seite stehen, dass sie das emotional irgendwann nicht mehr verpacken.
Also auch in diesem Bereich gibt es sozusagen ein Spannungsverhältnis, das sich entlang eines neuen eisernen Vorhanges entlang hangelt, kann man sagen. Glauben Sie, dass es dafür eine Lösung geben wird, ohne dass dieser Krieg endet? Also werden sich Länder wie Georgien oder auch die umliegenden kleineren auf sich selbst besinnen können oder hängt das alles von diesem Konflikt ab?
Ja, ich glaube, auf sich selbst besinnen funktioniert leider bei Ländern wie Georgien oder jetzt Armenien beispielsweise nicht komplett, weil die sind zu klein, um jetzt komplett sozusagen zu sagen, Westen, Russland, die können mir alle gestohlen bleiben, wir machen unser eigenes Ding. Dafür sind sie doch abhängig. Aber ich bin da auch durchaus in dem Sinne hoffnungsfroh, weil ich glaube, was man ein bisschen teilweise unterschätzt ist, wenn man sagt, jetzt irgendein kleines Land sei russlandfreundlich oder steht dem Westen näher gegenüber. Ich glaube, die Länder sind ja vor allen Dingen erstmal auf sich selbst sozusagen bezogen. Und auch die georgischen Politiker, die sind nicht in allererster Linie moskauhörig oder nicht moskauhörig. Die wollen natürlich in allererster Linie für sich selbst leider und für ihr Land glücklicherweise etwas erreichen. Das heißt, die suchen da auch durchaus immer so eine Äquidistanz teilweise zwischen Russland und dem Westen. Die wollen auch keinesfalls sozusagen sich nur komplett Moskau vor die Füße schmeißen. Also ich denke schon, dass es möglich ist, für diese Länder sozusagen eine eigenständige Position zu haben. Aber ja, die wird immer im Verhältnis zum Westen und zu Russland stehen.
SR Kultur mit Fragen an den Autor Nikita Afanasyev. Heute mit Mein eiserner Vorhang. Das ist unser Thema. Ihre Fragen gerne. Hier kommt die nächste.
Im Kriegsfall wird primär für die Rüstung produziert. Konsumgüter müssen zurückstehen. Wie wirkt sich das auf den Konsum aus? Kann die russische Bevölkerung im ausreichenden Maß konsumieren?
Also ich habe das Gefühl, dass die russische Bevölkerung das schon kann. Tatsächlich habe ich da auch so eine absurde Geschichte, die ich vielleicht erzählen kann. Ist jetzt nur eine Anekdote, die es aber vielleicht beschreibt. Als ich in Russland war, einige Monate nach dem großen Überfall, habe ich mit meinem Cousin und seinen Freunden gesprochen und einer von denen hatte sich gerade ein neues iPhone geholt. Und iPhones sollten eigentlich nicht mehr nach Russland gehen zu der Zeit, kommen aber über China trotzdem rein. Und dann sagte einer, ich habe mir ein neues iPhone gekauft, sagte ein anderer, aber hast du nicht letztens erst einen gekauft? Da sagt er, ja, aber die sind gerade so günstig. Das heißt, man hat teilweise das Gefühl, dass diese Warenströme, die jetzt einfach umgelenkt wurden, beispielsweise über China, über Kasachstan, und dass die Sachen trotzdem ins Land kommen. Da sind vielleicht manchmal jetzt andere Telefone oder andere Autos, andere Marken, teilweise auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr möglich ist, durch Sanktionen jetzt die Bevölkerung davon fernzuhalten, zu konsumieren. Gleichzeitig, um das noch zu sagen, sind aber auch in Russland die Sachen extrem teurer geworden. Das heißt, die Leute, die Geld haben oder auch die Mittelschicht, denen geht es, glaube ich, nach wie vor okay. Nur den Leuten, die wenig haben in Russland, die leiden extrem, weil wenn jetzt die Lebensmittelpreise, und da sind sie, massiv gestiegen sind, dann geht es denjenigen, die wenig Geld haben, natürlich schlecht.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie waren auch an der polnisch-ukrainisch und polnisch-belarussischen Grenze, wo ja auch ganz faktisch Grenzzäune wieder hochgezogen worden sind. Sie haben sich dort angeschaut und auch miterlebt, wie vor allen Dingen dann von der anderen Seite auch Migranten einfach dorthin geschickt werden, um Druck auszuüben und die dann zum Teil auch sterben dort in den Sümpfen. Das haben Sie vorhin erwähnt. Was ist das für eine Form von eiserner Vorhang? Was ist das für ein Vorgang gerade an diesem Punkt? Was ist Ihnen da klar geworden?
Also was jetzt da an der polnisch-belarussischen Grenze passiert, ist tatsächlich ziemlich perfide. Da haben die russische und die belarussische Regierung mehr oder weniger ein Mittel gefunden, um den Westen mit Flüchtlingen zu attackieren. So ist es erfunden worden. Das heißt, die haben gezielt Menschen aus beispielsweise Syrien und Afghanistan an diese Grenze gelockt und dann werden die losgeschickt. Und die sollen dann über diesen Grenzzaun klettern, das machen sie auch. Dann können sie in den Westen, allerdings gibt es dann polnische Grenzschützer, die halten sie auf und schieben sie teilweise zurück über diese Grenze. Das heißt, die öffnen dann einfach Tore, die es extra dafür gibt, sogenannte Pushback-Gates. Und dann sind die Menschen wieder auf der anderen Seite, also auf der belarussischen. Dann springen sie wieder über diesen Zaun, der ist über 5 Meter hoch, die verletzen sich teilweise, werden wieder zurückgeschickt. Und wenn einem das mehrfach passiert ist, man vielleicht dann irgendwelche Verletzungen von diesen Sprüngen hat, dann bleiben die Menschen teilweise entkräftet, teilweise auf der polnischen Seite liegen und sterben. Das ist jetzt nicht nur sozusagen wenige Male passiert, sondern passiert über die ganzen Jahre und das ist ein sehr perfides und brutales Vorgehen. Und da kann man wirklich immerhin froh sein, dass es auf polnischer Seite Aktivisten gibt, die versuchen, diesen Menschen zu helfen. Aber die können natürlich nicht überall sein.
Was für eine Gemengelage hat sich jetzt nach 4 Jahren auch, wenn man die Grenze weiter nach Süden runtergeht, da eingestellt? Es gibt ja die helfen wollen und die auch helfen wollen, egal wer da kommt und egal wer Hilfe braucht, soll welche bekommen. Hat sich das von den Anfangsjahren so ein bisschen verändert, Ihrer Einschätzung nach, dass mittlerweile so ein bisschen auch, wir können eh nichts tun oder es bringt sowieso nichts, dass sich das so ein bisschen eingeschlichen hat?
Nein, also ich hatte auf polnischer Seite schon das Gefühl, dass die Aktivisten sozusagen sehr zahlreich sind und die es ernst meinen. Also die helfen wirklich weiterhin. Die Situation an der Grenze hat sich da schon mehrere Male verändert. Das liegt aber eher daran, dass die polnische Seite auch teilweise immer effektiver wird, diese Grenze zu sichern. Also dieser Zaun, der ist jetzt sozusagen, der wird immer weiter ausgebaut. Es werden immer mehr Grenzschützer geschickt. Das heißt, teilweise führt es dazu, dass es zwar weniger Geflüchtete werden, für die Situation, aber die noch kommen, für die aber eine Situation noch härter wird. Das heißt, das ist schon eine dynamische Lage an dieser Grenze. Was ich auch noch sagen will, man hat ja sehr große Hoffnungen gehabt in Polen, nachdem die konservative Regierung abgewählt worden ist und Donald Tusk wieder an die Macht kam, dass das besser wird, weil er grundsätzlich die aktuelle polnische Regierung ja europafreundlich ist, so wird sie tituliert. Allerdings ist sie in dieser Frage genauso hart, wenn manche Aktivisten sagen, also auch noch härter wie die vorherige. Das heißt, man stellt da leider keine wirkliche Verbesserung dieser Situation fest, was ich schon sehr, sehr traurig finde. Und natürlich ist es erstmal furchtbar, dass überhaupt Russland und Belarus so zynisch mit dem Menschenleben umgehen, dass sie diese Geflüchteten dorthin schicken. Aber ich glaube, auch Europa und in dem Fall Polen, aber grundsätzlich Europa insgesamt, muss sich da sehr, sehr viele Fragen gefallen lassen. Und ich finde, dieser Umgang mit den Menschen, die da hinkommen, der wird teilweise vergessen, dass es Menschen sind. So, das sind keine menschlichen Projektile oder Waffen, das sind Menschen.
Sie schreiben ja auch über die ersten Tage als vor allen Dingen auch das Entsetzen für die Ukrainerinnen und Ukrainer ganz besonders stark war, ganz besonders starke Reportageelemente auch in Ihrem Buch, wie ich finde. Dieser Schock und dieses sich nun über die Jahre einrichten müssen in dieser Situation, stellen Sie das fest bei den Ukrainerinnen und Ukrainern vor allen Dingen, die Sie kennengelernt haben oder die Sie kennen? Anfangs haben Sie begleitet, jetzt vielleicht nach ein paar Jahren nicht mehr so intensiv?
Ja, ich glaube schon, dass es, leider Gottes, es ist irgendwie schwer darüber zu sprechen, aber selbst bei den Menschen aus der Ukraine, ist es teilweise natürlich, mussten sie sich jetzt an diese neue Realität gewöhnen. Und ich glaube schon, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also so schlimm etwas auch ist, wenn es dann Jahre andauert, dann wird es sozusagen zur neuen Normalität. Und ich glaube, ja, was man, glaube ich, nicht machen darf aus westlicher Sicht und aus deutscher Sicht, ist sozusagen, da hört man ja manchmal Stimmen sagen, hey, aber Ukrainer, die hin und zurück fahren zwischen Deutschland und der Ukraine, denen kann es ja so schlecht nicht gehen. Weil ich glaube, das ist Unsinn. Weil es gibt genügend, gerade ja jetzt Frauen, die dann geflohen sind mit den Kindern, die in Deutschland leben, die aber trotzdem hin und wieder auch, sollen die Kinder auch die Väter sehen, die in der Ukraine geblieben sind. Und dann fahren sie die besuchen und das heißt nicht, dass es irgendwie alles okay sei und dass es, ja, wenn die sozusagen auf Heimatbesuch sind, sondern da, ich glaube, man muss da das Verständnis dafür haben, dass es trotzdem eine sehr, sehr schwierige Situation für diese Menschen ist und dass die weiter, dass die Unterstützung weiter absolut aufrechterhalten werden muss.
Nikita Afanasyev zu Gast heute bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Meine Frage an den Autor. Erstens, hat er eine entsprechende Genehmigung für seine verschiedenen Reisen in die früheren Staaten der UdSSR erhalten? Und zweitens, welche Sicherheitsvorkehrungen hat er getroffen gegen eine mögliche Verhaftung und damit einer Unterbrechung seiner Reise?
Ja, also ich habe keinerlei Genehmigung in dem Sinne eingeholt. Ich war ja, die meisten Geschichten, die in meinem Buch vorkommen, sind sozusagen auch auf der westlichen Seite des Vorhangs. Das heißt, es ist dann meistens rechtlich auch nicht notwendig, eine Genehmigung einzuholen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite war, also auf der, entweder in Russland oder auf einer pro-russischen Seite, gibt's da schon immer die Gefahr einer Verhaftung. Und da kann ich nur zu sagen, also ich bin noch nach Russland gefahren seit der großen Kriegseskalation 22, würde es jetzt aktuell aber nicht mehr tun, weil jetzt doch sehr, sehr viele Verhaftungen auch westlicher Journalisten in Russland gab. Und ich auch ja ernstzunehmende Warnungen bekommen habe, jetzt diese Einreise nicht mehr zu wagen. Das heißt, Stand jetzt würde ich das nicht einfach mal so machen, zumal ich da wirklich ein Journalistenvisum bräuchte jetzt aktuell, wenn ich jetzt nach Russland fahren würde. Das würde ich aber nicht kriegen. Das heißt, ich müsste sozusagen gegen russische Gesetze verstoßen, wenn ich das nochmal tun würde. Das mache ich jetzt nicht. Und ansonsten, ja, man kann sich da nicht so richtig vorwappnen, eigentlich gegen die Verhaftung dort. Also es ist, man kann natürlich irgendwie die deutsche Botschaft informieren, dass man da ist und so weiter, aber das wird einen nicht im Zweifelsfall davor schützen, dass einen beispielsweise die russische Polizei festnimmt.
Sie schreiben ja auch darüber, dass Sie durchaus dann auch, egal wo Sie praktisch mal kontrolliert werden, Ihr Name dann auch in einen Zusammenhang gestellt werden kann. Also, dass man doch sehr präzise darauf schaut, wer kommt da und dann noch als Journalist sowieso in den Fokus gerät. Also es ist wirklich eine gefährliche Arbeit, die alle Berichterstatterinnen und Berichterstatter dort vollbringen, wenn sie beispielsweise in die Gebiete reisen oder versuchen auch aus Russland Informationen rauszubringen.
Ja, es ist immer, also es ist einerseits teilweise gefährlich, andererseits ist natürlich das Misstrauen jetzt sehr groß. Also auch wenn ich gesagt habe vorhin, ich habe keine grundsätzlichen Genehmigungen eingeholt, so ist es natürlich im Einzelfall schon so, dass es Misstrauen gibt und dass man dann versucht durch sozusagen offizielle Papiere beispielsweise von einem Verlag oder einer Redaktion, für die man unterwegs ist, einzuholen, um zu beweisen, dass man jetzt in guter Absicht kommt. Also beispielsweise gibt es in Estland einen Freiwilligenverband, der so als Hilfsstreitkräfte quasi der regulären Armee helfen soll, wenn Russland jetzt Estland und das Baltikum überfallen würde. Und als ich mit den Menschen gesprochen habe und über ihre Arbeit mehr wissen wollte, haben die beispielsweise schon gesagt, okay, wir wollen aber jetzt konkrete Redaktionsbriefe von dir, die beweisen, dass du wirklich in diesem Auftrag unterwegs bist. Und die holt man dann ein. Das heißt, also da wird schon geguckt. Also das Misstrauen ist da sehr, sehr groß. Und als ich jetzt zum Beispiel in der Ukraine unterwegs war, was natürlich mit meinem russischen Namen ohnehin schwierig ist, habe ich zum Beispiel mich auch offiziell da akkreditiert. Das heißt, da hatte ich beispielsweise eine offizielle sozusagen Genehmigung durch das Land zu reisen, weil obwohl auch ja viele meiner Verwandten ja und in meiner Familiengeschichte lange in der Ukraine gelebt haben, klingt mein Name doch eher russisch. Und ja, da ist es natürlich, sich will man dann selbst haben, weil man will nicht in unangenehme Situationen geraten, sicherlich.
Eine weitere Frage.
Ich empfinde derzeit einen Propagandakrieg der Meinungen in Deutschland zum Ukraine-Krieg. Selbst Bekannte und Freunde, die ich für seriös halte, stellen in Frage, dass Putin Russland den Ukraine-Krieg schuldhaft begann oder stellen in den Raum, dass die Leichen in den Straßen Butschas wohl antirussische Agenten in Zivil der Ukraine gewesen sein könnten. Welcher Information kann ich, der weder Russisch spricht noch kyrillische Schrift beherrscht, um selbst Quellenstudium oder Hermeneutik zu betreiben, vertrauen?
Ja, ich kann verstehen, dass es eine sehr schwierige Frage ist, wenn man tatsächlich dann gegensätzliche Meinungen hört. Da kann ich nur sagen, also ich war selbst auch in Butscha, das ist also auch in dem Buch vertreten. Das heißt, Sie können da auch sehr gerne mein Buch lesen. Habe selbst mit Menschen gesprochen in Butscha, in Irpin, die die Gräuel erlebt haben, die das bezeugen können. Das heißt, beispielsweise ist mein Buch eine der Quellen. Es gibt da aber auch andere Quellen, die ich auch teilweise zitiere, teilweise ja, wenn Sie, Sie können mir gern schreiben, ich kann Ihnen sozusagen die Reportagen der Kollegen, die dann da zeitnah vor Ort waren, auch gerne schicken. Ich kann Ihnen sagen, dass ich auch aufgrund dieser persönlichen Gespräche und aufgrund von Besuchen von Kollegen, denen ich sehr vertraue, die da mit den Menschen vor Ort gesprochen haben, ganz sicher sagen kann, dass es in Butscha und Irpin wirklich Gräuel gegeben hat. Das heißt, ich halte die Position, dass alles möglicherweise sozusagen die Leichen dahingelegt wurden oder dass das alles sich nicht so zugetragen hat, da wirklich für eine bewusste eigentlich Propaganda von der russischen Seite. Und da geht es ja wirklich darum, einfach so viele Zweifel zu sehen, dass die Menschen, so wie Sie gerade sagen, da irgendwann Probleme haben, wirklich zu wissen, was richtig und was falsch ist. Das ist ja eine bewusste Kommunikationsstrategie, die leider auch teilweise aufgeht. Und ich glaube, es ist aber auch ansonsten aus meiner Sicht wichtig, das große Bild zu sehen. Und das große Bild auch ein bisschen für die eigene Einschätzung. Das große Bild ist natürlich, dass es diesen verbrecherischen Überfall gibt mit sehr, sehr vielen Opfern, hunderttausende Opfer mittlerweile. Das heißt, das ist unbestritten. Und selbst wenn jetzt irgendwo heraus käme, jetzt theoretisch, dass man irgendeine einzelne Gräueltat jemand gefälscht haben sollte, sagen wir mal, das passiert, würde das am großen Bild aber nichts ändern. Ja, wenn man einen Angriffskrieg beginnt, bei dem hunderttausende Menschen sterben, dann wird er ja nicht gerecht dadurch, dass jemand in einem Einzelfall vielleicht die Unwahrheit sagt über ein Opfer. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wenn man das große Bild betrachtet, dann bleibt man auf der richtigen Seite.
Der Hörer hat vorhin von einem Propagandakrieg gesprochen. Sehen Sie das auch auf der Ebene, dass wir dort einen Propagandakrieg haben?
Ja, Propagandakrieg klingt ja natürlich erstmal immer so, als gäbe es zwei gleichberechtigte Seiten. Das heißt, Russland betreibt Propaganda und der Westen betreibt Propaganda. Und ich glaube, das wäre schon sehr arg, das so zu sehen. Dass Russland Propaganda betreibt, also bewusst in die Irre führt, ist für mich sehr, sehr eindeutig. Das ist sehr, sehr viel belegt worden. Ich arbeite selbst in dem Feld seit mittlerweile Jahrzehnten oder vielen Jahren. Das ist für mich eindeutig. Und ich glaube schon, dass westliche Medien, dass man das nicht sagen kann, die betreiben Propaganda. Ich glaube, die betreiben erstmal Aufklärung. Und das passiert in vielfacher Hinsicht auch sehr gut. Und natürlich, wenn man jetzt insgesamt Presseberichte in westlichen Medien auswertet, kann man auch teilweise von einer gewissen Schlagseite sprechen, das heißt einer gewissen Positionierung. Das heißt, man kann jetzt nicht per se sagen, 100% der im Westen veröffentlichten Meinungen sind alle super akkurat neutral, sondern die sind schon teilweise von einem westlichen Standpunkt aus gedacht. Aber aus meiner Sicht lässt sich das nicht rechtfertigen, dafür zu sagen, es gäbe einen Propagandakrieg mit gleich einzuschätzenden Parteien.
Eine weitere Frage.
Wenn Sie mal versuchen, diesen Krieg aus deutscher Sicht zu sehen, warum sollte sich Deutschland in diesen Krieg einmischen mit Geld und Waffen? Denn die Ukraine ist ja kein NATO-Staat und auch kein EU-Staat.
Also ich glaube, dass Deutschland vor allen Dingen eigentlich aus moralischen Erwägungen sich an diesem Krieg, also nicht am Krieg beteiligen, aber die Ukraine unterstützen sollte. Weil es stimmt, die Ukraine ist kein NATO-Staat und ich glaube auch nicht, dass jetzt quasi, wenn Russland in der Ukraine gewinnen würde, dass gleich morgen Russland Deutschland angreift. Vielleicht selbst wenn sie wollten, ich glaube, die Kapazitäten sind glücklicherweise nicht vorhanden. Sondern ich glaube, die wichtige Frage ist, da ist ein Land in Europa, das einem deswegen allein auch, würde ich sagen, einfach näher ist als jetzt bei Konfliktherden irgendwo auf anderen Kontinenten, das angegriffen wird, mit dem Deutschland auch durchaus eine Geschichte verbindet, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, wo deutsche Streitkräfte in der Ukraine gewütet haben. Das heißt, ich sehe da einfach eine moralische Verpflichtung zu helfen und ich glaube, es ist gut, dass Deutschland das macht. Und genau, es ist in Deutschland ja, niemand will oder die meisten Menschen wollen nicht keine deutschen Soldaten da sehen, deswegen wird darüber auch nicht geredet. Aber dass man Waffen und Geld schickt, damit die Ukraine sich verteidigen kann, ist, glaube ich, absolut geboten und das sehe ich als richtig an.
Inge Käufer in diesem Zusammenhang mit einer Frage per Mail aus Saarbrücken, vielen Dank dafür. Sie sagt, es gibt nach wie vor auch Firmen aus dem Saarland, so zum Beispiel die Handelskette Globus, die Weiterhandel in Russland betreibt. Vorgeblich, so schreibt die Hörerin, ging es um die Bevölkerung in Russland, nicht darum, Sanktionen zu betreiben. Sie fragt nun, warum nicht gleich mehr Boykott bzw. Sanktionen, auch mit Strafen gegen deutsche Firmen, die gegen Sanktionen verstoßen. Was halten Sie davon?
Ja, ich glaube, das Sanktionsregime ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Und genau, es gibt viele Firmen, wie er richtig erwähnt, das Beispiel, die weiterhin in Russland tätig sind. Ich glaube, auch da wieder moralische gegen wirtschaftliche Erwägung, weil ich glaube, aus moralischer Sicht kann man schon sagen, dass da vielleicht genau ein stärkeres Sanktionsregime vonnöten sein könnte. Ich glaube leider, dass es nur begrenzt wirksam sein wird. Das ist leider in der vernetzten Welt, die wir heute haben, dass es nicht so richtig möglich sein wird, Russland da jetzt entscheidend zu treffen. Das heißt, ich glaube, man muss eher gucken, genau, sind diese Firmen, die noch da sind, dass man sie eher ja moralisch damit sozusagen konfrontiert, was sie tun. Es hat sich diese Hoffnung des Westens, dass man durch Sanktionen wirklich das Regime entscheidend schwächen kann, hat sich ja nicht in der Form erfüllt. Ich habe beispielsweise sehr viel in den ersten Kriegsmonaten gehört, dass in Russland schon in wenigen Wochen bis Monaten keine Flugzeuge mehr fliegen werden, weil die ganzen Bauteile aus dem Westen stammen. Und die fliegen alle weiter, die fallen auch nicht massenhaft vom Himmel. Das heißt, ich glaube, man hat sich da im Westen von den Sanktionen insgesamt zu viel versprochen. Es ist mehr für mich ein moralisches Werkzeug.
Unser Hörer, ein Herr oder Frau Krämer, wie beurteilt der Autor den Aufbau eines immer dichter werdenden Überwachungsstaates und der Abschaltung des Internets in Russland? Könnte dies vielleicht auch irgendwann für Putin gefährlich werden?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass Putin und sein Regime eigentlich bis zum Ukraine-Feldzug oder sogar auch am Anfang aus ihrer Sicht quasi clever gehandelt haben, indem sie kleine Inseln der Freiheit in Russland gelassen haben. Also es gab ja bis zum Jahr 22 auch sogar ein wenig sozusagen einen kleinen Zirkel oppositioneller Medien. Es gab das Internet. Das heißt, ich glaube, das ist wichtig für so ein auch diktatorisches Regime, damit es weiter atmen kann, damit es nicht komplett in sich erstarrt. Und wenn das Regime jetzt beispielsweise da dann ginge, das Internet noch stärker zu zensieren und abzuschalten, was jetzt teilweise gemacht wird, die oppositionellen Medien hat man ja schon aus dem Landverband, die können Russen nur mit technischen Hilfsmitteln überhaupt noch wahrnehmen, dann sorgt es dafür auf Dauer, dass dieses Regime weniger biegsam wird, dass es weniger Ausweichmöglichkeiten hat und dass auch viele Leute schlichtweg, viele Russen das Land verlassen, viele junge Russen. Und ich glaube, das schadet auf Dauer. Das wird leider wahrscheinlich auch wieder etwas sein. Das Regime würde nicht kollabieren, wenn es jetzt das Internet abschaltet in kurzer Zeit, aber ich glaube, es schadet sich auf Dauer selbst, ja.
Wollen wir doch nochmal in Ihr Buch reinschauen, Herr Afanasjew. Es gibt eine Geschichte, die Sie vor allen Dingen nach Norwegen gebracht hat. Dort haben Sie mehrfach einen Desertierten der Wagner-Truppe getroffen. Andrei Medvedev, so heißt er. Wirklich eine spannende Geschichte, die Sie in mehreren Etappen erzählen. Es geht so ein klein bisschen zusammengerafft um jemanden, der ja die Seiten gewechselt hat, der vorher auch gekämpft hat für Putin, für die Wagner-Truppe und dann eben geflüchtet ist und versucht, sich irgendwie ja wieder selbst zu finden, kann man auch sagen. Jemand, der auch ganz massive Alkoholprobleme hat, sehr lost ist, wie man das vielleicht auch bezeichnen könnte. Diese Geschichte über diesen Mann, was soll die uns sagen? Was hat die auch mit Ihnen vor allen Dingen gemacht? Als Sie erlebt haben, was eigentlich mit so einer einzelnen Person, mit so einem Menschen passiert, der sich entschieden hat, diesem Regime nicht mehr zu dienen.
Die Geschichte mit André hat tatsächlich viel mit mir gemacht. Das liegt auch daran, er ist auch aus der gleichen Region in Russland wie ich. Er hat ein sehr, sehr hartes Leben gehabt. Ein bisschen habe ich irgendwann gedacht, das ist wie der kleine Bruder, den ich nie hatte. Und ja, er hat genau für die Wagner-Gruppe in der Ukraine gekämpft, hat dann sich entschlossen, dem Kampf zu entsagen, ist in Norwegen, ist aber trotzdem russischer Patriot geblieben. Und was mich die Geschichte vor allen Dingen mich gelehrt hat und vielleicht auch die Leser lernen kann, ist, wie komplex solche eigentlich Menschen und menschlichen Beziehungen sind. Weil jemand, der zwar sagt, dieser Krieg ist ungerecht, aber gleichzeitig weiter sagt, Russland ist irgendwo im Recht, der ist für den Westen natürlich ganz schwer auszuhalten. Also so ein Mensch wie André, der führt uns, glaube ich, alle an die Grenzen unserer Güte. Weil einerseits kann man sagen, der Westen sollte jeden Russen unterstützen, der nicht mehr kämpfen will. Andererseits, wenn dieser Mensch dann im Westen ist und irgendetwas davon erzählt, dass Russland quasi seine gerechten Interessen verteidigen will, dann fragt man sich schon, ja, soll der weiter unterstützt werden? Und zumal André jemand ist, der sich ja immer wieder Kneipenschlägereien hat, also der einfach immer wieder sozusagen auffällt, ausfällt. Und wenn, auch wenn man mit ihm unterwegs ist, es ist teilweise sozusagen schwer auszuhalten, wie er sich einerseits integrieren will, andererseits völlig unintegrierbar ist. Und ich glaube, was ich davon auch mitnehme, ist, dass doch, dass man aus westlicher Sicht, dass man versuchen muss, solche Andres zu integrieren, dass man versuchen muss, ihnen zu helfen, dass man die Hand ausgestreckt halten muss, dass auch im Westen sollten wir jetzt nicht aushärten und sagen, jemand, der, ja okay, russischer Pass, also weg, ist uns alles egal, wir bauen eine riesige Mauer und was dahinter zu Russland, was dahinter passiert, ist uns egal, sondern man muss quasi um jeden einzelnen Menschen kämpfen, damit am Ende der Kontinent wieder irgendwann zu seinem Frieden findet. Ich glaube, das ist die unbequeme, aber nötige Lektion.
Das heißt, nicht nur er sollte die Kurve kriegen, sondern wir alle?
Ja, absolut. Also ich glaube, man darf da keine Fehler machen. Ich sehe, es ist gerade zum Beispiel sehr, sehr bedenklich. In Deutschland werden seit einiger Zeit auch sehr, sehr viele oppositionelle Russen damit bedroht, dass sie wieder zurück nach Russland ausgewiesen werden. Das finde ich zum Beispiel sehr bedenklich. Also Menschen, die sich wirklich da für demokratische Strukturen in Russland engagiert haben oder aus der LGBT-Community sind, die also gute Gründe haben, warum sie nicht mehr in Russland bleiben konnten, die jetzt in Deutschland sind, denen teilweise mit Ausweisung gedroht wird. Teilweise werden sie ausgewiesen, dass man die zurück nach Russland schickt. Und ich glaube, das ist wirklich fatal. Das heißt, das sollte wirklich nicht passieren. Und selbst ehemalige Militärangehörige, russische, die nach Deutschland kommen wollen und sagen, ich will nicht mehr kämpfen, die haben auch ganz, ganz schlechte Chancen, überhaupt hier Asyl zu kriegen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die verstehe ich nicht, weil, oder die finde ich nicht gut, weil ich denke, man sollte da um jeden einzelnen Menschen kämpfen. Ich glaube, dass diese Härte, diese emotionale Härte, die muss man sozusagen aushalten, dass man auch teilweise in dieser Situation Russen helfen sollte, die auf der richtigen Seite stehen. Also irgendwann Russland wird ja nicht weggehen. Es wird weiterhin da sein. So, man muss irgendwie weiter mit diesem Land umgehen. Selbst wenn ich verstehen kann, dass man teilweise sagt, ich will nicht mehr.
In dem Zusammenhang eine Frage noch von Martin Rees aus Dortmund. Vielen Dank dafür. Wie sieht der Autor die besondere Bedeutung von Mischehen mit einem russischen, einem nicht-russischen Teil im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion? In Lettland, so schreibt er, gibt es viele lettisch-russische Paare. In den Grenzregionen Osteuropas gibt es die estnische Stadt Narva als russischste der EU. Also wie ist das auch mit dem Thema Verbannung von Russisch als Sprache in Lettland? Das führt ja eigentlich zu genau diesem Punkt. Kann man gemeinsam so miteinander umgehen? Fragezeichen.
Ja, sollte man eigentlich nicht. Also ich glaube, der schwierige Status des Russischen im Baltikum ist tatsächlich ein sehr wundes Feld, weil ich schon glaube und hoffe, dass auch die baltischen Staaten irgendwann zu einem gesünderen Umgang sozusagen finden. Erstmal, ich kann verstehen, dass diese Staaten sagen, wir haben unsere Landessprachen und die sollen bitte gesprochen werden, die sollen sozusagen an erster Stelle stehen. Das finde ich absolut in Ordnung und richtig. Gleichzeitig ist natürlich der harte Kampf, den diese Länder um ihre Eigenständigkeit und Souveränität führen, der führt, glaube ich, manchmal schon zu gewissen Exzessen. Das heißt, dass man das Russische da schon sehr, sehr stark, vielleicht zu stark zurückzudrängen versucht. Und ich denke und hoffe, dass wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, dass man dann zu einem besseren Umgang findet, weil es muss klar sein, man führt den Krieg um seine Souveränität gegen Putins Russland. Man führt den Krieg hoffentlich nicht gegen die russische Sprache. Und das sollte auch, ja, für kleinere Länder ist es, glaube ich, härter. Definitiv, als jetzt für Deutschland beispielsweise. Und dennoch muss man, glaube ich, auf Dauer erwarten, dass die zu einem gesünderen Umgang kommen.
Also vielleicht, um nochmal in dem Bild zu bleiben, diese Mischehen sind vielleicht sogar ja, die Form der Zukunft.
Ja, vielleicht. Also ich meine, diese Mischehen zeigen ja vor allen Dingen auch, man kommt da nicht so komplett von weg. Also es ist nicht, es wäre ja sozusagen, selbst wenn man das für eine gute Idee hielte, kann man nicht einfach alle russischsprachigen Menschen auf die eine Seite stecken und alle nicht russischsprachigen auf die andere und eine riesige Mauer dazwischen hochziehen. So funktioniert die Welt nicht. Genau, das würde man ja bei Eheleuten sozusagen nicht machen wollen. Und das heißt, ja, die zeigen natürlich auch, dass da einfach Kooperation einfach unumgänglich ist. Also man wird davon nicht, und das wird auf Dauer irgendwann sozusagen hoffentlich auch in der Ukraine wieder möglich sein. Aber da muss natürlich zuallererst einfach erstmal Frieden herrschen. Dann muss Russland die Ukraine für sehr lange Zeit in Ruhe lassen. Und irgendwann in irgendeiner fernen Zukunft, von der man jetzt noch gar nicht träumen mag, wird auch da wieder ja irgendein Umgang mit dem Nachbarn gepflegt werden müssen.
Was ist Ihre Prognose? Wann wird zum einen dieser Krieg enden und wann werden Sie nochmal unbedenklich nach Russland reisen können?
Ja, ich glaube, dass es noch dauern kann, leider. Also es kann sogar sein, dass die Kampfhandlungen irgendwann vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren eingestellt werden, dass wir dann aber, glaube ich, in einem Zustand dann verweilen könnten, der weder richtig Krieg noch richtig Frieden ist, in dem sozusagen weiter die Truppen da stehen und in dem ja zum Beispiel auch keine normale Reise nach Russland möglich ist. Und ja, ich habe immer davon geträumt, ich bin einmal durch Russland mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren bis Vladivostok und ich habe immer davon geträumt, meiner Tochter auch die Transsib-Route zu zeigen und meiner Partnerin und mit ihnen bis Peking zu fahren. Und ich habe gesagt, wir machen das nur, wenn Russland ein anderes Land geworden ist. Und ich glaube zumindest daran, ich bin jetzt 43 Jahre alt, dass das noch in meinem Leben noch irgendwann möglich sein wird, aber ich glaube, das wird dauern.
Dann hoffen wir, dass es so kommt. Vielen Dank, dass Sie heute Ihre Zeit mit uns hier verbracht haben. SR Kultur Fragen-Autor Nikita Afanasiev. Danke Ihnen vielmals. Alles Gute.
Vielen Dank auch für die Fragen.
Mein eiserner Vorhang, eine persönliche Spurensuche entlang der neuen Trennlinie zwischen Ost und West. Das ist das Buch von Nikita Afanasiev und erschienen bei BTB, 240 Seiten für 18 Euro. Je ein Exemplar geht heute an Andreas Schiffer, Wolfgang Mitzel und Lorenz Turner. Allen natürlich nochmal vielen Dank, dass Sie Ihre Fragen hier gestellt haben. Nächste Woche haben wir eine Ausnahme, nämlich keine Sendung Pfingst. Sonntag macht Fragen an den Autor Pause, aber die Woche darauf, da dürfen Sie dann wieder, also Sie können jetzt 2 Wochen lang sammeln, für Katrin Eigendorf. Sie ist als Journalistin ebenfalls unterwegs, dort, wo die Welt ins Wanken gerät. Und sie hat unter anderem mit den Taliban gesprochen, mit ukrainischen Soldaten. Sie hat Frauen in Afghanistan gesprochen und getroffen, immer auch unter Gefahr für ihr eigenes Leben. Sie erzählt über ihre Arbeit, ihre Begegnungen bei meinem Kollegen Kai Schmieding dann in 2 Wochen bei Fragen an die Autorin Katrin Eigendorf. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren, in der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Hallo. Ich bin Anna Engelke aus dem ARD Hauptstadtstudio. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien spreche ich über Sicherheitspolitik mit Militärhistorikern oder mit Politikwissenschaftlerinnen. Und es geht um die Frage, wie Deutschland die Zeitenwende umsetzt. Was passiert da eigentlich gerade in der Bundeswehr? Was läuft schon gut? Und wo wird das viele Geld vielleicht an falscher Stelle ausgegeben? Hört also gerne mal rein. Jeden Dienstag und Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Sounds App.